herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Trommel Talks. Ich bin der Felix Kraft und heute habe ich hier einen Gast, auf den ich mich wirklich ganz, ganz besonders freue, weil ich in der Vorbereitung ganz viele spannende Sachen erfahren habe und mir ganz viele Fragen jetzt schon auf den Nägel brennen. Aber ich will kurz sagen, wer es ist. Man hört ihn schon im Hintergrund lachen. Der Mario Garuccio. Und jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob ich deinen Namen richtig ausgesprochen habe.
Hast du schön gemacht. Das ist alles gut.
Mario Garuccio ist gut.
Ist super.
Genau, den Mario könnte man kennen, obwohl man vielleicht gar nicht weiß, dass man ihn kennt. Also zum einen ist der Mario wirklich sehr viel unterwegs mit unterschiedlichsten Künstlern, hat lange bei Edo Zanki gespielt, hat mit Yvonne Katterfeld gespielt, mit Nena, mit verschiedenen Künstlern, also wirklich all over the place und ist vor allem vielen bekannt als Schlagzeuger von Sing Mein Song. Und da bist du seit der ersten Staffel der Schlagzeuger, ne?
Genau.
Das sind jetzt 10 Jahre, oder? Seit 2014 oder 13 läuft das?
Ist die 11. Staffel jetzt gewesen, ja.
Das ist der Wahnsinn. Und in der Zeit gab es irgendeinen Moment, an den du dich ganz besonders erinnerst?
Oh, wow. Ich würde tatsächlich sagen, dass es ganz schön viele sind, weil es halt immer neu ist, doch immer wieder anders, obwohl du dann vielleicht denkst, naja, jetzt habe ich so ein... Ich weiß, wie es läuft, so nach dem Motto, aber es kommt natürlich dann doch jeder irgendwie über eine andere Schiene, was er dann dynamisch braucht oder wie sehr er die Band dann auch braucht sozusagen oder involviert haben will. Und es gibt jedes Jahr, würde ich sagen, immer mal wieder so Magic Moments sozusagen, wo du dann halt vielleicht auch merkst, genau deswegen hast du mal angefangen, Musik zu machen. Das müssen nicht unbedingt Songs sein, mit denen du jetzt dann aktiv zu tun hast. Das kann auch eine Wandergitarrennummer sein, wo du nur da sitzt oder so.
In der letzten Staffel gab es da so einen Magic Moment, an den ich jetzt gerade erinnern kannst, wo du sagst, das war wirklich, da hatte ich Gänsehaut?
Ja, tatsächlich gab es da einige Momente. Ich würde sagen, der Johannes schafft es natürlich immer mal wieder, weil er halt ein super Sänger ist. Der kann einen da immer mal wieder einfangen sozusagen, weil er dann halt auch so der ist halt dann oft sehr im Moment, ne, und packt dann vielleicht nochmal einen drauf im Vergleich zu einem Soundcheck oder so. Dann war ja dieses Jahr auch so ein bisschen das Thema Verlust und verstorbene Elternteile oder so. Da gab es auch so eine Nummer, wo der Johannes schwer am Strugglen war, sozusagen. Also bei der Performance, wo du gemerkt hast, oh, jetzt packt es ihn selbst emotional. Das war schon außergewöhnlich, würde ich jetzt mal sagen. Er hat es ja dann trotzdem durchgezogen, den Song. Also durch die Bank weg gibt es dann immer mal wieder so einen Song an einem Abend, wo du denkst, krass oder super geworden. Der Tim hat auch schöne Sachen gemacht. Eigentlich alle. Ne? Also es ist dann nur manchmal an so einem Abend schwer rauszupicken, wer was. Ne?
Ich merke schon, du würdest dich ungern festlegen. Es ist eher so ein Gesamterlebnis. Dann frage ich mal kurz andersrum. Gab es denn eine Situation, an die dich erinnern kannst, wo du gedacht hast, also vielleicht auch, wo was total schief gelaufen ist, wo du dachtest, oh Gott, das ist gerade Katastrophe oder irgendwelche Animositäten von Stars oder so? Gibt es da irgendwas?
Tatsächlich ist nie was so hart in die Binsen gegangen, muss man sagen. Klar gibt es dann mal die Situation, keine Ahnung, man hat einen Texthänger oder whatever und dann wiederholt man es nochmal. Keine Ahnung, technisch auch mal irgendwie was, wo du sagst, kacke, jetzt irgendwie komisches Funkprobleme mit dem Mikro oder sowas. Aber tatsächlich gab es sowas nicht. Und mit den Künstlern ist es natürlich auch nochmal so ein Ding. Ich glaube, da waren wir schon immer auf so einer Seite. Wir versuchen ja letztendlich uns alle irgendwie einen schönen Abend zu machen und die Künstler so gut es geht zu unterstützen, dass wir da eigentlich auch irgendwie so eine coole Rolle haben. Ne? Also wo du jetzt nicht das Gefühl hast, sondern eigentlich ist es dann eher so, okay, wir hängen da zusammen drin und sind jetzt halt auf einer Klassenfahrt, wo wir es uns so schön wie möglich machen. Dementsprechend gab es da tatsächlich eigentlich keine Vorfälle, die man jetzt so rauspicken könnte und sagen könnte, oh, das war jetzt ganz schlimm oder was weiß ich was. Klar gibt es immer mal eine Version, wo du denkst, oh, okay, die haben wir jetzt im Soundcheck irgendwie geiler hingebracht als jetzt heute Nacht um 1:30. Das mag es schon auch mal gegeben haben, aber jetzt nie so, dass du sagst, das ging jetzt gar nicht oder ist in die Hose gegangen oder war völlig kacke oder sowas. Das ist zum Glück noch nicht passiert.
Wir reden gleich auf jeden Fall ein bisschen weiter und nochmal ein bisschen detaillierter aus, so wie du so Sachen angehst und wie das überhaupt funktioniert.
Ja.
Aber ich wollte jetzt erst nochmal zurückgehen vielleicht so zu deinen Anfängen. Da habe ich nämlich relativ wenig gefunden über dich und mach das jetzt mal einfach so, dass ich quasi mit dir jetzt meine Interviewvorbereitung mache und werde den Steckbrief mal mit dir zusammen fertig machen. Also, Name Mario Garuccio, das habe ich schon mal einigermaßen gut hingekriegt. Dann konnte ich noch rausfinden, geboren am 10.09.1976.
Sehr gut, ja.
Brav recherchiert.
Ja, hat er gut gemacht, Felix.
Sehr gut. Dann, was war denn der Grund, warum du Schlagzeug angefangen hast zu spielen?
Der Grund war, also letztendlich habe ich mit Akkordeon angefangen, aber bei uns im Dorf, ich komme ja so richtig vom Land.
Achso, das wäre die nächste Frage. Wo bist du denn geboren eigentlich? Wo kommst du her?
Also ich lebe in Darmstadt und bin tatsächlich auch dort in Darmstadt geboren, wohne halt dann nochmal ins Geäst rein. Also jetzt wohne ich in Darmstadt, aber früher halt im Odenwald, in so einem kleinen Dorf, Fischbachtal heißt das. Ja, da ist viel Wald und wenig Autobahn.
Da ist viel Grün.
Genau, da ist viel Grün, wenig Autobahn und noch Platz zum Nachbarn. Da kannst du noch entspannt, konntest du da noch Musik machen. Dann habe ich beim Akkordeonverein angefangen. Da war ich vielleicht so 5, 6. Und da gab es irgendwann, wenn du dann so ein bisschen weiter, gibt es natürlich diese jährlichen Konzerte. Und irgendwann wurden wir dann halt praktisch von einem Schlagzeuger begleitet. Ne? Also da hast du dann nicht mehr Einzelunterricht gehabt, sondern da hast du dann irgendwie so ein Gruppenvorspiel. Und dann gab es das große Konzert, da war dann ein Schlagzeuger dabei, der übrigens auch dann zu der Zeit noch Schlagzeug studiert hat und dann aber auch professioneller Drummer wurde, das ist der Robert Strobel heißt der. Ich habe den nie mehr gesehen persönlich, aber der war dann der Schlagzeuger für dieses Orchester und hat mich irgendwie nachhaltig beeindruckt. Und dann habe ich irgendwie gesagt, oh, ich muss Schlagzeug spielen. Ne? Und dann war die Mutter erstmal, wirklich und so. Und hat so ein bisschen gedauert, aber ich habe dann irgendwie nicht aufgegeben. Und ein Jahr oder sowas später gab es ein Einsehen, in Anführungszeichen. Da hat die Mutter gesagt, ja, scheinbar ist das irgendwie jetzt ganz wichtig, dann mach mal. Naja, und dann gab es da in der Zwischenzeit dann einen anderen Schlagzeuger und der hat dann in dem Akkordeonorchester, sag ich mal, gesagt, ja, okay, ne, haben wir dann halt erstmal dort gefragt, hey, da gibt es ja einen Schlagzeuger und so, gut, der hat mir dann erstmal Unterricht gegeben.
Der war aber wahrscheinlich dann gar nicht jetzt irgendwie 40 oder so, sondern auch noch relativ jung.
Ja, ja, der war super jung, der war vielleicht, 16 und ich war, oder 17 und ich war 11 oder 10, so irgendwas in dem Dreh. Ja, und lustig war er hat praktisch, also war ein Open-Handed-Spieler, allerdings linksrum.
Ja, okay. Das heißt, er war Linkshänder?
Also das Drumset war praktisch aufgebaut wie bei Phil Collins, nur dass das Right-Becken halt rechts oben stand und nicht links. Und dann haben wir erstmal so angefangen, weil es hätte halt viel zu lange gedauert, das dann immer umzubauen. Also habe ich erstmal linksrum angefangen sozusagen, also zwar mit den Händen richtig rum, aber die Füße halt in Anführungszeichen falsch rum. also mit Links Bass Drum spielen und so. Aber das hat, ja, wenn man es ja vorher nicht gemacht hat, fängt man halt mal so an. Geil. Und das war total super, weil der Jens, so heißt er, klar, ich glaube natürlich vielleicht auch durch das Alter und dass man jetzt nicht ausgebildeter Pädagoge war oder sowas, haben wir halt super viel Sachen gemacht, die halt wahnsinnig Spaß machen. Ne? Also eher so, ah ja gut, komm, ich habe einen Walkman dabei und habe da irgendwie so einen Adapter, da können wir zwei Kopfhörer reinstecken und da spielen wir halt irgendwelche Lieder oder sowas. Die ich natürlich dann mehr schlecht als recht gespielt habe, aber es hat halt super Spaß gemacht. Und ich glaube, das war halt auch so ein Schlüssel, würde ich jetzt mal fast sagen, ne? Dass ich eigentlich am Anfang, ich hatte dann auch noch andere Lehrer, das war, ich würde jetzt mal sagen, wenn man die Zeit nimmt, war es natürlich so, dass ich technisch und so weiter gar nicht so wahnsinnig fit wurde in schneller Zeit sozusagen, wie das heute ist, ne? Wo du dann irgendwie ausgebildet und YouTube und whatever und hast irgendwelche Leute, die halt super schnell technisch wahnsinnig versiert sind. Aber ich hatte halt das Glück, dass ich irgendwie immer zu Musik spielen konnte. Oder sollte, sozusagen. Ne? Auch der zweite Lehrer, den ich hatte, der war dann so von der Kreismusikschule. Und der hat halt eigentlich eher so ein bisschen nebenbei Schlagzeug gespielt. War aber eigentlich Gitarrist und Bassist. Und dann war das aber halt nach einem halben, dreiviertel Jahr so, dass er, ja gut, ich kann dir jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel beibringen. Aber pass auf, ich hänge mir jetzt einen Bass um oder ich hänge mir eine Gitarre um und wir spielen jetzt Songs. Und das hat natürlich dann auch wieder irgendwie so ein bisschen eine andere Tür aufgemacht, ne? weil du dann natürlich vielleicht unbewusst anfängst, drauf zu achten, was macht denn der andere? Und du so ein bisschen den Schlagzeugkosmos verlässt und dann vielleicht eher so anfängst zuzuhören sozusagen und da dann vielleicht halt auch ein bisschen mehr unbewusstes Augenmerk drauf legst, was so um dich rum passiert sozusagen. Ne? Und das war auch super. Also ne, klar, was ich schon gesagt habe, ich war dann jetzt nicht mit, keine Ahnung, 15, 16 wahnsinnig fit im technischen Bereich. Hatte aber dann halt super viel Spaß und hatte irgendwie Glück, dann oft Musik auch spielen zu dürfen mit irgendwie meinem Lehrer und so weiter. Und ja, ich glaube, das war, wie gesagt, das war so eine Art Schlüssel, dass du dann irgendwie auch so eine Begeisterung dafür entwickelt hast und es halt auch gar nicht so wahnsinnig trocken war vielleicht, wie es bei vielen anderen dann ist, ne, wo es dann erstmal heißt, okay, jetzt spielen wir erstmal Paradiddle und nehmen den Klick dazu und du hast ein Pad und nee, der Handsatz ist falsch, sondern es war dann, ja, wir spielen mal ein Lied, super cool, ne? Also da hast du natürlich dann immer Spaß sozusagen, ne? Also dementsprechend war das ein toller Einstieg in das Ganze.
Was ich auch manchmal glaube, ist, das erinnert mich so ein bisschen an meine Zeit mit meinem ersten Schlagzeuglehrer, wo ich auch diesen Moment hatte, dass der irgendwann gesagt hat, so Felix, also weil der hat das auch nur nebenbei gemacht, der war eigentlich Postbote und er hat irgendwann gesagt, so, das ist jetzt das, was ich kann, was ich dir beibringen kann, bist du fertig damit, geh in die Welt und guck, was du damit tun kannst. Und das habe ich nie so begriffen damals, als dass das was Besonderes ist. Aber es ist natürlich was anderes. Ich bin dann nachher am Drums-Institut gegangen und kam da an, habe gedacht, jetzt, ich kann natürlich schon total viel. Die erste Stunde genommen und habe gemerkt, okay, hier geht nochmal eine ganz andere Tür auf mit ganz anderen Sachen, die ich lernen kann, die ich noch überhaupt nicht kann. Aber überhaupt dieses Gefühl zu haben, da ist jemand, der ist erwachsen, der spielt Musik und sagt dir, so, das ist jetzt schon mal gut, du kannst schon mal was. Mach mal. Das ist, glaube ich, eine unglaubliche Motivation, die man nicht unterschätzen darf auch. So wie du das auch erzählst. Der sagt, komm, dann zieh ich mir den Bass um, kannst jetzt spielen, legen wir mal los. So, du bist jetzt gleichberechtigt quasi, hör mal hin, was ich spiele.
Genau.
Super spannende Geschichte.
Fand ich auch. Also, wie gesagt, wenn man es jetzt natürlich auf so eine in der Timeline sieht sozusagen, ne, dann würdest du jetzt vielleicht sagen, ich hätte ja technisch viel fitter sein können in dem Alter oder so. Auf der anderen Seite, wie gesagt, hast du halt einen wahnsinnigen Spaß entwickelt und halt auch eine relativ schnell, glaube ich, so ein bisschen dieses Miteinander kennengelernt, ne? Was ja beim Musikmachen einfach ein entscheidender Faktor ist sozusagen, ne? Dass du dann irgendwie auch sagst, hey, wir wollen das Ding jetzt zusammen nach Hause schaukeln, also macht es auch Sinn, aufeinander zu hören und sowas. Das war dann irgendwie, glaube ich, schon sehr, sehr, ja, hatte dann einen großen Impact und auch im Nachhinein wurde dann ja, dann war ich an der Future Music School und habe da irgendwie auch ja, so ernsthaft, das war ja so ein bisschen, ich sag jetzt mal, PIT angelehnt, was sie da gemacht haben. Hatte dann zum Beispiel auch beim Klaus Hessler Unterricht und sowas, der war da damals an der Schule noch und Dieter Steinmann und Chris Maldner und so, also unterschiedliche Lehrer, wurde dann aber auch irgendwie klar, auf einmal dann natürlich technisch einen riesen Step gemacht hast, wie du auch gesagt hast. Ne? Auf einmal gingen dann natürlich völlig andere Türen auf. Aber der Spaß und die Begeisterung für Musik, die wurde, glaube ich, dann in den Jahren davor zementiert, könnte man fast schon sagen. Und dann war das auch gerade cool, dass du dann praktisch diesen ganzen technischen Ansatz gelernt hast, aber die Freude an der Musik halt schon entfacht war und es jetzt nicht so super trocken war und so, ach, naja, weiß ich nicht, ne? Also ob ich jetzt das Jurastudium in Anführungszeichen da am Schlagzeug machen will, sondern du warst halt begeistert, ne, von dem ganzen Ding. Und dann gehst du natürlich ja auch gern mal, wie es, glaube ich, bei allen Sachen ist, ne? Wenn du jetzt Fußball spielst und dann irgendwo du irgendeine Begeisterung hast und der Trainer dann irgendwann mal sagt, hey, jetzt müssen wir aber mal gucken, dass ihr alle Konditionen irgendwie an den Start kriegt, dann rennst du halt auch gern, keine Ahnung, 10 Runden um den Platz. Auch wenn das jetzt nicht das Schönste auf der Welt ist, aber du weißt halt, für was du es machst und hast halt trotzdem eine Begeisterung für das Ganze, ne? Sonst, wenn du natürlich gleich anfängst mit, hey, wir haben gar nichts mit dem Ball zu tun, wir machen jetzt nur Konditionen, lässt vielleicht die Begeisterung auch ein bisschen nach, sozusagen. Ne? Also das war halt super.
Hast du denn dann auch in dem Akkordeonverein Schlagzeug gespielt irgendwann oder bist du dann komplett andere Wege gegangen? Oder hast du weiterhin dann Akkordeon da gespielt, obwohl du Schlagzeug gespielt hast?
Ich habe dann aufgehört, Akkordeon zu spielen, habe mich dann ums Schlagzeug gekümmert, habe dann aber auch noch ein bisschen dort dann mal gespielt, sozusagen, bei so Vorspielen und so. Und
das heißt, das waren auch so die ersten Auftritte, die du hattest, oder?
Ja, das waren die ersten Auftritte, dann war es aber so, ja, wir werden da noch dazu kommen vielleicht. Also ich glaube, es gab wahnsinnig viele. Man könnte jetzt vielleicht fast sagen, glückliche Zufälle ist vielleicht fast untertrieben. Also ein Beispiel war mein Kumpel von damals oder immer noch Kumpel, die hatten ein Lokal und im Fischbachtal, im Odenwald.
So, das hört sich schon mal gut an. Lokal,
ja, das ist
im
super.
Fischbachtal,
ja,
hört sich gut,
genau,
an.
Genau. Ja, jetzt
so
pass auf.
Ein bisschen wie aus Herr der Ringe.
Ja, genau. Genau. Na, und da war es halt so, dass der Opa, dem das Ganze gehörte damals, der war, also hat auch Akkordeon gespielt. Und es war dann halt so einer, der immer dann mal abends mit dem Akkordeon zu den Gästen ist und was weiß ich was. So. Und sein Neffe, der Frank, mein bester Kumpel, der hat dann angefangen, Orgel zu spielen. Und irgendwie ergab sich dann, alles klar, Akkordeon, ich spiele ein bisschen Schlagzeug. Dann hat seine Schwester, die hat dann auch Akkordeon gespielt. Und dann gab es im Prinzip relativ bald die Idee, dass wir als, keine Ahnung, wie alt werden wir gewesen sein, 13 oder sowas, wir könnten ja praktisch mit so einem kleinen Sparschweinchen immer mal nachmittags, wenn die Seniorenbusse ankamen, ein Stündchen spielen.
Nee.
Doch. So, und das waren dann praktisch die ersten Auftritte. Und es waren gar nicht so wenige eigentlich. Also wir haben dann natürlich irgendwie
Wie geil ist das denn?
Wir haben dann so alles Mögliche gespielt.
Das war dann, Besetzung war Orgel, Schlagzeug und Akkordeon?
Genau. Also der Frank konnte ja dann so ein bisschen, also die hatten dann so eine schöne Orgel, der konnte dann halt auch ein bisschen Fußbass spielen. Und dann haben wir da halt irgendwie, ne, jeder musste halt auch mal singen und so. Und dann haben wir dann halt irgendwie so klassische Volkslieder und halt ein bisschen was Modernes, was wir cool fanden, Logo, auch gespielt. Und dann haben wir uns da irgendwie in dem Haus, gab es dann oben so einen riesen Dachboden, da haben wir dann unseren Proberaum gehabt. Und jetzt kommen wir zum Thema Fügung. Ah ja, okay, Mario, du hast ja jetzt Schlagzeug zum Üben. Dann hat mir der Vater vom Frank irgendwie so ein billiges Schlagzeug geholt, was wir dann dort hatten. Also, ne, dass ich nicht ständig auf- und abbauen muss, sozusagen. Ne, wo wir jetzt bei der Fügung sind. Also, wer macht das? Warum, weshalb? Ne? Und da haben die aber gesagt, ah ja, komm, wir investieren in unsere Gaststätten eigene Hausband, genau. und haben da und holen da so ein kleines Drumset. Das war so ein kleines Rimmel. Und das hatte ich dann. Rimmel, ja.
Das kenne ich.
Das
gar
ist
nicht.
Eine deutsche. Ja, auch geile Sets auch mit, also das war jetzt ein ganz normales, aber die haben so eine, haben mal so eine Zeit lang irgendwie, also ganz spannende Sets auch mit so interessanten Formen und sowas gebaut.
Muss ich mal direkt recherchieren.
Also ich hatte da praktisch so Konzert, ja. Ich, mach das mal, ist spannend. Ich hatte dann so Konzert-Toms und, ne, keine Ahnung, war 22, 12, 13, 16 und ein paar komische Becken. Und ja, und dann haben wir da halt öfter mal, weil natürlich diese Busse jetzt nicht nur alle 8 Monate kamen, sondern halt dann, keine Ahnung, hast halt 2-3 Mal im Monat haben wir da irgendwie dann kleine Konzertchen gespielt.
Das könnte eins zu eins eine Szene aus dem Happe Kerkeling-Film sein, sag ich dir.
Ja, genau. Ja, tatsächlich. Es ist so ein bisschen so. Und ja, das hat halt irgendwie Spaß gemacht und hat natürlich auch so die Begeisterung dafür geweckt, glaube ich, ne? Oder
ja,
du hast halt auch so ein bisschen das Ding gekriegt, wow, okay, da freuen sich ein paar Leute und so. Und hast halt 3 Mark Taschengeld gehabt. Also es war sozusagen irgendwie ein super, super Einstieg in das Ganze. Ja, das war eine super Zeit auf jeden Fall.
Das glaube ich, ja.
Und, so ging das alles los. Das
sind jetzt schon mehrere Fragen, die ich jetzt hier auf meinen Steckzettel-Fragenzettel hatte, beantwortet. Erstes Schlagzeug, erster Auftritt, erste Band, alles schon geklärt jetzt, das ist der Wahnsinn. Dann hatte ich hier jetzt auch noch Aschaffenburg drauf mit der Future Music School, auch schon durch.
Genau.
Das heißt, ich starte jetzt mal weiter. Ich habe hier immer so eine kleine Schnellfragerunde. Da sind so 10 Fragen. Und du musst versuchen, die möglichst schnell, ohne groß zu überlegen, zu beantworten. Ich fange mal an.
Ja, mach mal.
Die schönste Zusammenarbeit war wahrscheinlich dann mit der Band, ne? Überleg da doch wieder.
Ja, da muss er überlegen, weil es natürlich, das war ja auch sehr freundschaftlich sozusagen, ne? Aber es hat natürlich super Spaß gemacht. Ich glaube, wenn man es dann ein bisschen ernsthafter in Anführungszeichen sieht, würde ich sagen, war es die Arbeit mit Edo Zanki.
Okay. Snare oder Kick?
Snare.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Shuffle oder Straight?
Shuffle.
Mit dem würde ich gerne mal zusammenspielen.
Wow. Das ist eine harte Frage.
Ja, spontan. Wer kommt dir als erstes in Sinn?
Brandy Carlile.
Oh ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nach diesem Interview mache ich was?
Aufnehmen.
Aufnehmen, naja. 3/4 oder 4/4?
4/4.
Mein Lieblingsessen ist?
Pasta, wenn sie gut gemacht ist.
Da kommen die
Roots.
Da kommen die Roots her, ne, wollte ich gerade sagen. Wenn ich nicht trommel, mache ich am liebsten?
Family,
okay. So, und die letzte Frage, da wirst du wahrscheinlich jetzt auch wieder überlegen, darum stelle ich die mal am Schluss. Diese 3 Recordings dürfen auf der einsamen Insel nicht fehlen.
Wir reden über Platten oder Bands, sag ich mal, im Allgemeinen.
Ja, kann man auch weiterfassen.
Weiterfassen, okay. Also, dann sage ich James Taylor, Beatles und ja, komm, lass mal Brandy Carlile noch mit reinnehmen.
Da habe ich jetzt nämlich schon mal eine Aufgabe erfüllt. Letztens hatte ich den Stefan Emich hier im Interview. Sehr netter, lieber Kollege. Und der hat ja so,
super Typ,
ja, so ein Buch rausgebracht. Und das kann ich jedem wirklich ans Herz legen. Ich finde das ganz toll. Diese 5 Wege, glaube ich, zur Musikalität oder mehr Musikalität. Ja. Und da ist die erste Aufgabe, drin steht, ist: Frage einen Kollegen nach seinen Lieblings-CDs.
Ah, okay.
Und da ist so eine Tagesaufgabe. Heute habe ich die schon mal erfüllt. Das ist immer echt super spannend, so was die Leute hören und was die so einem empfehlen und worauf man da so kommt.
Ja.
Das ist auch wieder genau das Thema, was du gesagt hast mit Musik machen, so irgendwie, ne?
Ich glaube, das ist ein spannender, klar, weil da kommen auf der einen Seite ja dann auch immer mal die eigenen Roots zum Vorschein. Dann ist es natürlich aber ja auch so, klar, es gibt dann irgendwie eine Entwicklung. Ich glaube, viele Sachen, was ich ja super spannend finde an dieser Frage, ist ja, dass du über die Zeit weg, gibt es ja Sachen, die sich verändern und Sachen, die bleiben. Also ich bin zum Beispiel auch ein riesen Sting-Fan und fand, keine Ahnung, Ten Summoner's Tales und so natürlich legendär und habe das verschlungen und finde es auch immer noch eins der geilsten Alben sozusagen, gerade wenn man jetzt davon ausgeht, dass es handgemachte Musik ist und ja auch, wenn man es jetzt noch ein bisschen weiter auf den schlagzeugtechnischen Kosmos bezieht, ist es ja Wahnsinn, wie sie es da geschafft haben, auch so ein Oddmeter-Kram so darzustellen, dass du sagst, wow, irgendwie fühlt sich trotzdem cool an, sozusagen. Und nicht jetzt so völlig befremdlich oder ne, man weiß nicht, was man damit anstellen soll. War auch ein legendärer, also war auch ein Meilenstein in meinem Dasein, sozusagen. Ne? Also habe ich verschlungen, dieses Album. Würde es aber jetzt, glaube ich, ja, wenn du jetzt sagst, nur 3, weißt du, fällt es eigentlich schon wieder so ein bisschen raus, obwohl, wenn du jetzt sagst, welche Platten haben den größten Impact auf dich, würde die dazugehören, rein als aus Trommler-Sicht. Ne? Aber wenn man jetzt halt sagt, okay, ich bin auf der Insel und darf mir nur ein paar Lieder anhören, dann wäre sie vielleicht doch nicht dabei, sozusagen. Aber deswegen meine ich, es ist ganz spannend, wie sich das so verändert.
Ja, es gibt ja auch so Sachen, ich weiß nicht, ob es dir da auch so geht, so bestimmte Musik, die man mal gehört hat eine Zeit lang und dann irgendwann, als man cooler wurde, ist das dann so ein bisschen peinlich geworden und wo man dann wieder älter wird, denkt man, ach, so peinlich ist das eigentlich gar nicht.
Ja, ja, klar, auch das gibt's auf jeden Fall.
Also da verändert das sich tatsächlich stimmt. In der Tat immer vieles. So, und das finde ja ich auch ganz persönlich total interessant. Ich gebe ja viel Unterricht, auch mit jungen Schülern, auch da so zu hören. Ja. Und das geht ja wahrscheinlich ähnlich mit Sing My Song, wo man hört so ganz neue Sachen, wo man gar nicht so im ersten Moment drauf selber stoßen würde und sich damit beschäftigt und dann merkt, ach ey, da hätte ich vielleicht nicht die Vorurteile haben sollen, die ich so vielleicht grundsätzlich erstmal hatte. Das ist schon echt spannend und auch gut gemacht und hat so seine Facetten, die echt richtig interessant sind.
Total. Also ich glaube, das ist ja auch irgendwie das Schöne, dass es ja natürlich immer wieder neue Strömungen gibt und neue Trends, die es natürlich dann auch irgendwie super spannend machen, weil du dann oft dein Instrument nochmal in einem anderen Blickwinkel siehst und natürlich dann auch irgendwie an deine Grenzen stößt sozusagen oder beziehungsweise dir dann das Ganze nochmal neu überdenkst oder im Prinzip dich da reinhängst, um das dann vielleicht möglichst authentisch zu spielen oder sowas, weil du sonst gar nicht so viel mit zu tun hast mit so einer Stilistik oder sowas, was natürlich immer cool ist und immer Spaß macht und einen auch immer fordert. Und wie du sagst, dann oft natürlich auch so Momente entstehen, wo du dann eine Begeisterung dafür entwickelst.
Ich habe gesehen, du hast einen relativ großen Snare-Fetisch, kann man so sagen. Muss dir auch nicht peinlich sein, aber du hast auf den Bildern hast du 6 Snares stehen, am Set aufgebaut. Das ist der Wahnsinn. 2 Toms und 6 Snares, wenn ich das richtig gezählt habe, für Sing My Song.
Ach so, nee.
Das sind Wechselsnares.
Genau. Also es ist im Prinzip so, dass wir dann natürlich... Da würde selbst Steve Jordan neidisch aus der Wäsche gucken. Also es ist im Prinzip so, dass wir natürlich versuchen, irgendwie im Vergleich zu einem normalen Konzert, sagen wir jetzt mal, die Sounds natürlich auch so ein bisschen anzugleichen oder beziehungsweise die so ein bisschen Signature in Anführungszeichen mäßiger zu nehmen, als wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt ein Set und fertig. Gerade dadurch, dass du ja dann eben auch noch diese Interviewsituation hast nach den Songs, bleibt dir natürlich dann ja auch die Zeit, nochmal ein Becken zu wechseln oder eine Snare oder sowas. Und dementsprechend habe ich da schon einiges an Snares dabei, um dann zu sagen, okay, bei der Nummer ist es jetzt halt geil, eine Tiefe zu nehmen. Bei der brauchen wir 2 Snares, bei der wäre es cool, eine hohe. Also eine offene, eine gedämpfte, solche Sachen. Dementsprechend haben wir da ja natürlich schon irgendwie so eine ganz coole Möglichkeit, um da so ein bisschen Sound-Design zu machen.
Das heißt, du hast die dann direkt griffbereit, um die für die einzelnen Situationen dann einzusetzen?
Genau, also im Prinzip ist es so, ich bringe dann erstmal das Set mit. Klar, da gibt es dann auch noch ein bisschen Elektronik-Krams und so. Aber ich habe dann halt eine Beckentasche mit Kram, habe dann 6-7 Snares dabei. Und in Mannheim ist ja dann erstmal die Probephase, wo wir mit jedem Künstler dann an den Songs arbeiten. Und da wird dann halt im Prinzip eine Snare für den Song gepickt, sozusagen. Und dann kommen die halt mit runter nach Afrika und dann hast du ja dort einfach nochmal ein paar Ständer rumstehen und dann wird das halt ausgetauscht für den jeweiligen Song.
Das heißt aber, für dich ist schon der Snare-Sound auch für so den Groove und für den Sound eines Songs sehr entscheidend.
Würde ich sagen. Also,
Man könnte jetzt, ich frage deswegen, weil man könnte jetzt auch sagen, okay, ich nehme 6 Bassdrums mit.
Wäre ich auch der Typ für?
Echt?
Könnte ich durchaus verstehen, sagen wir es mal so. Ich glaube, da gibt's natürlich so ein bisschen eine Einschränkung räumlicher Natur. Die Bühne ist jetzt nicht so riesig. Und das Cargo ist natürlich auch nicht unendlich. Aber ich finde tatsächlich, dass du mit Bassdrum und Snare, da arbeiten wir natürlich auch hier und da mit Triggern, ne, Logo, also dass dann entweder die akustische Bassdrum triggerst oder ich habe dann auch noch so ein ganz normales Pedal, wo du dann nur den E-Sound benutzt. Du machst natürlich damit, glaube ich, relativ schnell einen Vibe für einen Song klar machen. Also wenn du natürlich jetzt irgendwie eine E-Kick hast keine Ahnung, eine tiefe Snare, ist es halt was anderes, als wenn du jetzt eine akustische Bassdrum nimmst und eine, keine Ahnung, hohe Snare. Also es macht natürlich gleich was mit dem Bild oder dem Song sozusagen, wo der jetzt hingehen könnte. Und das finde ich schon relativ Signature mäßig für einen Song.
Das heißt auch, du machst dir sehr viel Gedanken darüber, wie der Sound ist für einen bestimmten Song. Das kommt wahrscheinlich auch so ein Stück weit durch deine Studioarbeit, die du sehr viel machst, wo ja so Soundfragen mitentscheidend sein können. Wie du schon sagtest, das ist so der Signature für einen Song, wie zum Beispiel eine Snare sich durchsetzt oder wie die sich einbettet in einem Song. Weil also 6 Snare-Drums auch für so eine Produktion dabei zu haben. Ich weiß es jetzt nicht, wie es ist beim Flo Downer zum Beispiel, bei den Voice-Sachen. Ich weiß nicht, ob der auch 6 Snares dabei hat oder ob der versucht, anders sozusagen mit den Sounds umzugehen. Aber das ist für dich schon sehr zentral, dass du da immer den passenden Sound findest, weil es sind ja oft Nuancen dann wahrscheinlich mit den Snares auch bei 6 Stück.
Ja, klar, es sind manchmal Nuancen. Es ist natürlich, glaube ich, so, dass der Unterschied jetzt zu The Voice oder so ist natürlich letztendlich auch so ein bisschen, dass es bei uns ja noch eine Platte gibt, die ja dann, oder die Songs werden ja released, ne? Und dann versuchst du das natürlich auch so ein bisschen mehr in so ein, wie soll man sagen, in eine Art Studioproduktion.
Das sind auch die Sachen, die quasi da aufgenommen werden bei der Fernsehproduktion, die dann auch released werden?
Ja.
Ah ja, okay, das war mir gar nicht bewusst.
Ja, also es gibt...
Ich dachte, da gibt es immer eine eigene Session.
Nee, für. Es gibt natürlich, also im Prinzip machen wir ja dann, das wird ja alles mitgeschnitten, also auch mittags zum Beispiel, dann, wenn wir da Soundcheck haben sozusagen. Das wird natürlich mitgenommen und es kann natürlich sein, dass abends einer, keine Ahnung, einen Textsänger hat oder lacht oder was weiß ich was und das wird dann in der Sendung drin gelassen, weil es halt lustig ist und dann wird halt manchmal die Version für die Platte, wo du dann sagst, okay, da lacht er sich jetzt einen Ast oder heult oder keine Ahnung, verhaspelt sich, wird das dann vielleicht für die Platte noch genommen, aber grundsätzlich, wenn alles gut läuft, dann wird das, was abends gespielt wurde, auch auf die Platte kommen. Und dementsprechend ist es natürlich auch so ein bisschen interessanter, sich da um die Sounds Gedanken zu machen. Ne? Also wenn du jetzt ein normales Live-Konzert spielst und das 1:1 auf eine Live-CD kommt oder so, würde ich jetzt natürlich nicht mit 6 Snares anrücken, ne? ist auch klar.
Das heißt, bei Nena spielst du dann nicht 6 Snares?
Nee. Aber da reichen dann 2.
Aber wie läuft das so ab, dieser Prozess? Du bist da sehr stark drin involviert, auch in diesem ganzen Soundfindungsprozess, wie das klingen soll. Das ist schon so ein bisschen auch dein Steckenpferd?
Ich mag das auf jeden Fall sehr. Ne? Ich finde es halt super spannend, was das anstellen kann mit einem Song, wenn du sozusagen die Soundquellen unterschiedlich wählst oder dir da so ein bisschen Gedanken drüber machst, das macht natürlich schon extrem was aus, finde ich. Ne? Weil gerade auch, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, es laufen noch Loops mit, ist ja schon interessant auch zu gucken, okay, was macht das jetzt, wenn ich das Instrument nehme oder das andere, ne? Keine Ahnung, wenn ich jetzt eine E-Snare habe oder sowas, die jetzt irgendwie als Loop läuft, dann ist es natürlich auch irgendwie spannend zu sagen, mache ich jetzt vielleicht frequenzmäßig was auf, um das noch anzudicken, also eher was untenrum, oder brauchst eben was Flatschiges, was jetzt noch mehr Präsenz bringt oder so. Das ist dann schon ein spannender Prozess, finde ich, oder das mag ich gern, mich damit auseinanderzusetzen.
Das fand ich total spannend. Das habe ich gelesen in einem Interview, wo du Ähnliches beschreibst. So, also diese Arbeit im Studio mit Loops und mit Einspielern, die man irgendwie hat, um bestimmten Klang zu erzeugen. Und wenn man jetzt so gemeinhin hingeht und als Schlagzeuger denkt, okay, ich spiele jetzt zu irgendeinem Loop dazu, zum Beispiel zum Drumloop oder so, ist ja so der erste Angang, den man so vielleicht nehmen würde, dass man sagt, ja, ich versuche so die Lücken zu finden irgendwo, wo ich mich da reinsetzen kann. Und so wie ich das jetzt bei dir gelesen und verstanden habe, geht das nochmal so ein Stück weiter, dass du nicht sagst, das ist jetzt etwas, wo ich meinen Platz finden muss, sondern wo ich mit diesem Loop quasi wie mit einem Musiker zusammen agiere und gucke, wie klingt denn der ganze Sound Loop plus mein Live-Schlagzeug zusammen und welche Wirkung hat das im Endeffekt? Das, was du gerade auch sagtest, wenn da eine Snare auf 2 und 4 ist, die elektrisch ist, wie kann ich eine Snare finden, die den Sound so nochmal umsetzt, dass nochmal ein anderer Eindruck entsteht, wenn ich auch zu der Snare spiele und nicht drumherum spiele.
Genau. Ja, also letztendlich ist es ja so, dass es ja klar in den letzten Jahren, ne, um das jetzt mal, gibt's ja gerade die Prozesse, dass du sagst, es ist halt wahnsinnig viel Layer-Sounds, ne, die da passieren. Und das ist ja im Prinzip so eine der Ansatz davon, ne? Also es gibt ja letztendlich, klar, gibt es auch die Stellen, wo du sagst, okay, ich spiele um den Loop rum. Auch klar. Aber manchmal ist es ja so, dass du sagst, jetzt spielst du halt irgendwie nur eine Bassdrum und ein Rimclick oder eine Hi-Hat und dann im Chorus kommt das dazu und dann versuchst du das dann möglichst vielleicht zu doppeln oder versuchst dann nur mit der Bassdrum noch eine andere Komponente zu finden, aber die Snare doppelt dann den Loop zum Beispiel. Und dann wird es natürlich eine Frage, wie klingt es zusammen? Und das ist dann halt so ein Prozess, den ich auch spannend finde.
Wenn du jetzt gleich die Aufnahmen machst, wird ja wahrscheinlich genauso welche Situationen sein. Wie ist das? Du hörst einen Take, hörst die Loops und entscheidest dann in dem Moment, warte, lass uns mal vielleicht die 14 6,5 Zoll Snare nehmen, Holz.
Ja, das ist meistens ja ein relativ, also wie soll ich sagen, ich glaube, es ist ein relativ intuitives Ding. Ne, du kennst natürlich so ein bisschen deine Trommeln und versuchst dann damit erstmal eine Ebene zu schaffen. So, und dann versuchst du mal und hörst halt selbst auch nochmal rein, wenn du dann mal zusammenspielst mit dem Loop. Aber ja, genau so. Letztendlich wär's dann eher, okay, dann nehmen wir die tiefe Alu oder die hohe Metall oder was auch immer, wo du dann halt denkst, okay, das ist cool, oder merkst dann halt, wäre schon gut, wenn es ein bisschen offener ist oder was auch immer. Und ich glaube, das sind dann halt erstmal so, ja, relativ intuitive Prozesse, ne, die dann halt beim Hören von der Nummer und dem Bild, was es dir so vermittelt, erstmal, ja, den ersten, ja, wie könnte man da sagen, den ersten Pick, welches Snare du nimmst, ist oft eher so ein intuitiver. Mhm. Kann auch in die Hose gehen, ne? Dann ändert man das halt nochmal. Ne? Also ist ja. jetzt nicht immer so, dass du das sagst, das ist ja perfekt, sondern manchmal ist es natürlich auch so, dass du denkst, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu tief oder ein bisschen zu offen oder zu gedämpft oder was auch immer. Also da muss man dann nochmal ein bisschen hergehen oder nochmal ein bisschen rumtunen oder so oder doch eine andere nehmen. Aber das ist ja auch irgendwie spannend oder macht mir auf jeden Fall Spaß, da auch nochmal irgendwie zu gucken, wie sich das verhält.
Was würdest du sagen, sind da so die Fähigkeiten, die man heutzutage im Studio braucht, um da gut arbeiten zu können?
Ja, ich glaube, es ist natürlich jetzt so ein bisschen, also es verschiebt sich ja, glaube ich, in den letzten Jahren auch deutlich. Ne? Also ich glaube, es ist schon so ein bisschen das Ding, dass man sich vorstellen können sollte, wie das jetzt im Prinzip mit unterschiedlichen Layern funktioniert.
Kurz mal eben erklärt, Layer sind sozusagen verschiedene Schlagzeug-Loops oder Elemente aus dem ganzen Percussion-Bereich. Gibt es natürlich auch für Synthesizer und sonstige Sachen, die übereinander gelegt werden.
Genau. Ne,
früher in so einer Aufnahme geht man davon aus, hat man ein Schlagzeug, da spielt man, bums, fertig. Dann hätte man vielleicht noch ein Layer wie so ein Shaker. Und heute sind da oft unterschiedlichste Elemente, die nebeneinander und übereinander laufen, ne, und dann so einen Sound erstellen im Endeffekt. Schön, wollte ich nur mal kurz
sehen. Genau, hast ja dann, ja, sehr gut. Nee, aber das sind ja dann manchmal drei unterschiedliche Snare-Sounds oder drei, vier, fünf unterschiedliche Sounds, die dann alle auf der 2 und 4 passieren. Ne? Da hast du einen Clap und eine Elektro-Snare, dann hast du noch irgendwie eine dicke und dann hast du noch eine akustische oder was auch immer. Also da gibt es ja viele Parameter, die man so aufmachen kann. Und ich glaube, das hat sich natürlich je nachdem, was man auch stilistisch gerade macht, hat sich natürlich schon auch so ein bisschen gewandelt in der Form, ne? Dass du vorher halt vielleicht einfach ein Drum-Take gespielt hast und ein Shaker und ein Schellenkranz oder sowas. Und jetzt ist es natürlich schon auch so, dass ein bisschen mehr Sachen entweder mitlaufen oder man sich dann halt schon auch so ein bisschen Gedanken drüber macht, was noch mitlaufen könnte. Und dann vielleicht auch nochmal guckt sozusagen, dass man dann vielleicht noch wenn es schon da ist, zu dem Loop spielt oder da vielleicht dann auch nochmal guckt, das ist ein bisschen zu viel, lass uns da nochmal was wegnehmen, dass dann die akustische Hi-Hat whatsoever oder ein Shaker noch ein bisschen Platz hat und so weiter. Ne? Und ich glaube, das ist schon auch so ein Ding, was spannend ist mittlerweile. Weil es natürlich dann oft auch schon eine Vorproduktion gibt, die sehr weit ist, glaube ich. Und im Vergleich zu früher ist es, glaube ich, schon auch oft so, dass du dann merkst, es klingt eigentlich schon fast wie eine fertige Produktion, aber man wünscht sich jetzt noch ein Live-Drumset dazu, dass es eben noch ein bisschen eine andere Energie gibt oder so. Und da dann praktisch den Spot zu finden zu dem, was schon da ist, und das aber jetzt natürlich dann auch nicht wahnsinnig über den übers eigene Ego sozusagen zu verändern oder sowas, sondern halt da zu gucken, wo finde ich irgendwie eine gute Mischung aus. Ich bringe mich ein und versuche das Soundbild sozusagen einfach noch ein bisschen besser darzustellen und dann vielleicht noch eine gewisse Live-Energie reinzubringen.
Ah, das ist so geil. Also für mich die Möglichkeit, im Podcast mit so unterschiedlichen Leuten zu sprechen. Das ist so interessant, was du sagst, auch zum Schlagzeugspiel und wie zentral für dich der Sound und diese ganzen Ebenen sind. Das ist tierisch. Und ich habe jetzt in der Vorbereitung Videos gesehen von dir, ein altes, das weiß gar nicht mehr mit wem, das spielst du so ein bisschen so angejazzte Fusion-Sachen, so ein bisschen mit Keyboarder und Bassisten. Und du spielst da eigentlich auch die ganze Zeit nur einen straighten Groove. Ich habe mich dann irgendwann gewundert, dass du mit der rechten Hand die Snare spielst und habe dann gesehen, dass du mit der linken Hand gleichzeitig die Snare doppelst mit einer zweiten Snare. Und dachte, das ist, glaube ich, schon 12 Jahre alt oder so, das Video. Und ich dachte, wie krass. Also da hattest du schon so die Idee, ich habe eine bestimmte Vorstellung davon, wie diese Snare klingen soll. Und das ist mir gerade wichtig, dass die immer mit beiden Händen zwei Snares sind. Die sind nicht laut gespielt. Es geht nicht um Lautstärke, sondern es geht um den Sound, wie die sich einbettet. Und das ist mega. Also das ist auch nochmal so eine bestimmte Perspektive auf Schlagzeugspielen, die, glaube ich, mittlerweile heutzutage total wichtig ist und oft auch unterschätzt wird. Groove ist das eine, Timing ist das andere sowieso, das muss stimmen. Aber auch die Vorstellung, wie bettet sich Sound in einer Produktion ein, mit all den Elementen, die drumherum sind. Und das ist, so wie du sagst, auch eine total musikalische Sache, die man lernen, hören muss und auch sich ja da reinführen können muss, ne? Die sich aber verändert hat wahrscheinlich.
Was heißt muss? Also ich glaube, wenn du das natürlich auf so der Ebene siehst, muss ich überlegen, wie ich es formuliere, dass du dem gesamten Konstrukt irgendwie was zugibst, aber es jetzt vielleicht auch gar nicht wie soll ich sagen? Also ich glaube, es ist halt oft eine Frage, von welcher Spielertyp du bist. Ne? Also kommst du eher über einen Sound oder kommst du halt eher über eine Art und Weise zu spielen? Ne? Also ich sage jetzt mal, keine Ahnung, Steve Gadd, Manu Katché, Vinnie Colaiuta, ich glaube, die haben ihr Leben lang jetzt nicht für jeden Song 35 unterschiedliche Sets gespielt, sondern es war halt irgendwie, das ist ein Steve Gadd-Set. Und dann hat er mal noch zwei Snares dabei, so nach dem Motto. Oder Vinnie Colaiuta, da ist einem irgendwie klar, es macht Ratsch und dann sagst du, das ist der Vinnie. Ne? Oder Manu Katché ja auch, das sind so Leute, die so halt einen unfassbaren Signature-Sound haben, der sich halt über die ganzen Produktionen ja mehr oder minder auch gezogen hat und man vielleicht auch genau diesen Spielertyp für diesen Song oder diese Platte, was auch immer, hergenommen hat. Und ich glaube, es hat sich aber natürlich in den letzten Jahrzehnten schon auch ja anders entwickelt, ne? Im Sinne von, da gibt es ja diese Studio-Cats heutzutage und die es damals gab. Also bei denen, die es heute gibt, keine Ahnung, Aaron Sterling oder Matt Chamberlain oder was auch immer, die siehst du halt eigentlich immer mit einem anderen Set. Also jetzt nicht beim Live-Gig, aber sobald die irgendwie in ihr Studio gehen, dann siehst du irgendeine alte Rumpelkiste und dann siehst du wieder was Moderneres, dann hohes Snare, tiefes Snare, komische Becken, schöne Becken. Man merkt halt, dass das so ein bisschen, ich würde fast sagen, sich verändert hat, wenn du in dieser, wenn du jetzt, glaube ich, auch je nachdem, was du für eine Stilistik anbietest, ne? Also wenn du jetzt sagst, ich spiele im Jazz-Trio, glaube ich, packt der jetzt nicht bei jeder Nummer ein anderes Set aus, sozusagen. Gerade bei den ganzen Pop, Country, whatever, you name it, gerade Aaron Sterling hat ja 1 Milliarde Sachen jetzt eingespielt in den letzten Jahren, merkst du halt schon, dass es sehr unterschiedlich ist und glaube ich auch so ein bisschen das Credo von ihm jetzt auf jeden Fall oder ein paar anderen Jungs, ne, die dann so in diesen Soundkosmos mehr einsteigen als jetzt ins Spiel, nenne ich es jetzt mal.
Ich weiß absolut, was du meinst. Also genau, bei sagen wir mal, Vinícola Jr. geht es eher darum, das ist quasi wie so ein Cristiano Ronaldo, den du einkaufst und dann musst du halt die Mannschaft gucken, dass du die um Cristiano Ronaldo irgendwie drumherum baust und wirst ihm nicht sagen können, okay, spiel mal ein bisschen mehr im Mittelfeld und dann gucken wir mal, dass du irgendwie ein paar gute Assists machst oder so. Der steht halt im Zentrum, da willst du genau das Ding und das ist bei Vinícola Jr. glaube ich tatsächlich so. Da haben viele Leute dann ihre Produktion auch zu diesem Sound gebaut. Also man wollte genau diesen Sound haben. Ich glaube, es gab aber auch damals schon Leute, ich hatte zum Beispiel das Interview mit Kurt Kress. Kurt Kress war ja auch so jemand, ja, wo man jetzt nicht sagt, ah, das ist jetzt aber der Kurt Kress Sound, den erkenne ich sofort. Man erkennt vielleicht die Spielweise ein bisschen, aber ja, man würde sich wundern, auf welchen Platten der alles gespielt hat, ohne dass man es weiß. Und der erzählt auch, dass sie sich ganz viel Zeit genommen haben, eine Snare irgendwo in den Flur gestellt haben und die dann abgenommen haben im Nebenraum mit dem Mikrofon, um genau diesen Hall aus dem Nebenraum dazu zu mischen und so weiter. Das geht ja, ja, in diese Richtung, wie du jetzt heute auch im Studio arbeitest, ne? Also ich glaube ja auch, dass wahrscheinlich heute das häufiger so ist, dass du auch einzelne Teile dann einspielst, dass man sagt, okay, lass uns mal gucken, wie wir jetzt den Sound so hinkriegen, dass der im Chorus richtig aufgeht. Und biet mir mal ein paar Sachen
zum Beispiel
an.
Ja, ja,
und
klar,
da arbeitet man ja ganz exakt und dezidiert dann an Sounds, an Groove und so weiter, kümmert sich ganz klar um eine Stelle, also sehr kleinteilig würde man sagen, arbeitet man
ja
da, ne?
Schon kann man schon so sagen. Also klar kommt es immer noch drauf an, was du jetzt gerade machst. Geht natürlich auch manchmal einfach um einen schönen runden Take sozusagen, ne? Ohne dass jetzt so vier Takte, ne, nur Stückel, sondern manchmal ist es halt auch genau das Ding, dass du versuchst, schöne Takes zu spielen. Manchmal ist es natürlich klar, dann geht es halt eher um eine Soundfrage, wo du sagst, ja gut, dann machen wir halt die, keine Ahnung, die Strophen so, den Chorus so und das dann halt so stückelst oder sowas. Gibt beides und ist natürlich immer auch, ja, abhängig von der Produktion oder dem Sound, wo es hingehen soll.
Ja, super interessant. Wie wichtig ist für dich das Thema Chart-Reading für so Studioarbeiten?
Kommt drauf an, würde ich jetzt mal sagen. Also ich glaube, es macht natürlich, ist keine Frage, dass es wichtig ist. Kommt aber ja oft drauf an, was du genau für eine Rolle hast in dem Sinn. Also darf ich mich einbringen, dann geht es mir ja eigentlich eher um eine Form, ne? Dass ich weiß, naja, die Strophe ist jetzt 8 Takte und hat noch einen verlängerten Takt dran und dann kommt der Chorus und dann kommt das. Dann ist das ja eher so ein, ja, sehr grobes Chart, wo jetzt nicht jede Note dezidiert dasteht, die ich kloppen muss sozusagen, ne? Sondern dann ist es halt eher so, dass man weiß, okay, in der Strophe ist der Groove, im Chorus ist der Groove. Ich muss jetzt wissen, wie lang die Teile an sich sind. Das ist schon wichtig, dass man da irgendwie so eine Vorstellung von Längen etc. bekommt. Ist jetzt aber eher seltener der Fall, dass du dann so Note für Note dastehen hast, sozusagen. Kommt auch mal vor, also ist jetzt nicht unwichtig. Aber überwiegend ist es halt eher so, dass du so ein grobes Formchart hast und dir dann vielleicht deine Notizen reinmachst oder so, ne? Und dann schreibst, okay, das ist der Strophengroove, das ist der Chorusgroove, etc.
Ja, das ist auch total interessant, wie sich da auch Sachen vielleicht verändern. Wie gesagt, es ist so spannend, hier mit den unterschiedlichen Kollegen zu sprechen. Mit Willi Ketzer zum Beispiel ein Interview gehabt. Für den sah die Studioarbeit so aus, er war halt deswegen auch so gefragt, weil er so gut war in Chartreading. Ne, konntest du irgendwie eine Stunde vorher Sachen vorlegen und dann hat er die halt getrommelt, ja, und dann war gut. So, das war da halt die Anforderung. Ne? Bei Willi Ketzer, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Willi, wenn du zuhörst, kannst du mir gerne sagen, ob ich jetzt Quatsch sage oder nicht. Ich glaube, da war es aber jetzt nicht so entscheidend, wie du das sagst, unterschiedliche Kits dabei zu haben, sondern da stand das Kit, was im Studio steht und da hat man drauf getrommelt und fertig ist das Ding für Paul Kuhn und dann wird das bearbeitet so, ne? Und da sind so unterschiedliche Anforderungen für unterschiedliche Situationen und das finde ich so spannend, dass es halt so viele verschiedene Facetten gibt, die eine Rolle spielen können für Schlagzeugspiel und die auch alle gleichwertig sind. Also wenn man denkt, es gibt so einen Weg, der entscheidend wäre und richtig wäre, glaube ich nicht. Es ist halt echt so unterschiedliche Sachen, die man können muss und die sich dann eignen für unterschiedliche Produktionsformen.
Ja, das glaube ich schon. Also ich glaube auch, es ist ja auch so ein bisschen die Frage, wo man sich selbst hinentwickelt oder was sich einem für Möglichkeiten bieten. Und danach wird ja auch so ein bisschen dein Weg sich gestalten, ne? Also wenn du jetzt natürlich sagst, okay, ich will bei einer Big Band einsteigen oder dann so, dann ist es natürlich, dann musst du das halt super krass können. Wenn du jetzt halt sagst, ich spiele bei irgendeinem, keine Ahnung, Pop-Act oder so, dann ist es jetzt vielleicht auch wieder nicht mehr so wichtig, ne, im Sinne von, ich muss da jetzt Note für Note haben, sondern es ist ja eh Bummklatsch, Bum, Bum, Klatsch und dann hast du halt vielleicht ein Fill, was jetzt signature-mäßig immer kommen muss, was du dann notiert hast oder so. Da passiert natürlich ja dann auch nicht so krass viel, wie jetzt, keine Ahnung, alle paar Takte ist irgendwie ein Kick mit den Bläsern zusammen bei einer Big Band oder sowas, ne? Aber grundsätzlich, deswegen meine ich, das ergibt sich natürlich auch so ein bisschen im Laufe deines Schaffens oder den Möglichkeiten angepasst, die du bekommst.
Ja, da hast du definitiv recht. Genau wie wenn du irgendwie eine eigene Band hast, mit der du irgendwie spielst und da vielleicht erfolgreich wirst, dann hast du nochmal ganz andere Anforderungen, dass man vielleicht ganz gut aussieht auf dem Foto oder so.
Ja, klar. Also ich,
aber oder halt die Energie von der Band halt rüberzubringen, ne? Dass du da was Eigenes schaffst. Also da gibt es ja auch genug Beispiele, wo das halt total entscheidend ist. Was würdest du sagen, aus deiner Sicht ist so die Aufgabe des Schlagzeugs in der Musik?
Wow. Es ist eine schwere, schwere Frage, finde ich. Also ich glaube, es kommt darauf an, wo du dich siehst und welche Musik du machst, ne? Also ich glaube, es ist natürlich eine andere Rolle, wenn ich jetzt sage, ich spiele in einem hippen Groove-Jazz-Trio, wie es jetzt ja viele gibt, ne? Also wo du jetzt sagst, okay, da ist natürlich viel mehr Platz und auch vielleicht die Anforderungen eine andere, mal davon abgesehen, dass wir über die üblichen Dinge, ne, also wäre natürlich geil, wenn es groovt und wenn du irgendwie ne, dahin kommst, dass es irgendwie auch spannend ist und interessant im Sinne der Drum-Performance sozusagen. Aber ich glaube, es ist natürlich nochmal ein anderes Ding, wenn du jetzt ja, vielleicht in der größeren Band spielst oder zum Beispiel auch Gesang hast oder sowas, dann sehe ich es vielleicht ein bisschen anders, ne? Also so würde ich es vielleicht mal formulieren. Wenn ich mehr Platz habe, kann ich natürlich den auch nutzen, wenn ich das mag und der Typ dafür bin. Wenn ich jetzt mit einer Band spiele, wo der Sänger irgendwie am Singen ist, je nach Style natürlich etc., aber dann ist es vielleicht halt eher so, dass du sagst, ich versuche das zu supporten, was der Sänger, ne, also versuchen wir vielleicht einen Kopf zu machen, was ist denn da die Aussage und wo sind denn vielleicht ein paar interessante Stellen rhythmischer Natur im Text oder so, wo du das vielleicht nochmal mitnimmst oder mal auf die Snare klopfst, wenn da irgendwie, oder einen Stopp oder keine Ahnung machst. Und da geht es dann, glaube ich, halt eher um einen Sound zu finden, eine Energie zu finden, die zu dem Song passt. Und anders geht es vielleicht dann, wenn du jetzt in so einem freieren Konstrukt bist, halt auch eher darum, die Spots zu finden, wo du ein bisschen ausufernder sozusagen unterwegs bist, nennen wir es jetzt mal. Also deswegen finde ich so ein bisschen unterschiedlich die Anforderungen, ne? So könnte man sagen. Also ich glaube, tendenziell geht es natürlich immer darum, einen schönen Groove herzustellen und irgendwie eine Energie. Aber je nachdem, was du begleitest, hast du da natürlich auch vielleicht ein bisschen mehr Freiheiten oder eben weniger. Und da musst du dann vielleicht mehr auf die Spots achten, wo du Platz hast, sozusagen.
Verstehe. Ja, also ich nehme mal so mit, dass du am Anfang gesagt hast, ich habe manchmal Gänsehaut, wenn ich einfach nur bei Sing My Song ein Akustikgitarrenstück höre, wo jemand zu singt. Das kann mir genauso Gänsehaut verschaffen, wie wenn ich selber irgendwie irgendwo mitspiele. Das sagt mir so, dass du auf jeden Fall die Musik komplett ins Zentrum stellst. Auch, dass du da dein Ego gerne für zurücknimmst, um die Musik strahlen zu lassen. Und das ist auch, glaube ich, das, was du gerade gesagt hast. Je nachdem, was die Musik verlangt, kann man sich unterschiedliche Freiheiten eventuell nehmen. Aber es ist nicht die eigene Freiheit, die man hat, sondern die Freiheit, die einem die Musik dann lässt in dem Moment.
Schön gesagt, ja. Das finde ich sehr gut, wie du das gesagt hast.
Danke. Nächste Frage, Kärtchen, Martin. Ich hake das hier kurz einmal ab.
Mitarbeiter des Tages. Nee, aber ja.
Ich habe schon, den Geburtstag hatte ich richtig, also, und das jetzt bam, auch. Zwei Sachen, bam, das ist schon mal super. Ja, also,
nee, aber super. Genau so.
Genagelt. Auf den Punkt genagelt. So, du hast gesagt, du hast jetzt gleich eine Aufnahme. Was nimmst du auf?
Wir nehmen für so eine Produktion also in dem Studio bin ich öfter hier in Darmstadt. Die machen unter anderem auch dieses Format Dein Song. Das ist so ein Format auf Kika, wo junge Kids Songs schreiben und die dann durch so ein Jury Ding laufen sozusagen. Und wenn du dann in eine fortgeschrittene Runde kommst, hast du dann sozusagen einen Promi-Paten, der dann mit dir den Song fertig produziert und auch performt. Ein ganz spannendes Ding, weil natürlich oft Kids da sind, je jünger sie sind, umso weniger sind natürlich diese Hörgewohnheiten beim Songwriting noch zu hören. Ne? Also je älter sie werden, hast du dann oftmals 8 Takte hier, 4 Takte da. So. Und je jünger sie sind, sind sie dann sich am Selbstbegleiten und dann sind es halt auch mal 7 Takte und 6 und dann erst 9 und dann 16. Also ist ganz spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Auf jeden Fall, und hier in dem Studio machen wir jetzt gerade so eine kleine Produktion für einen Bekannten.
Das heißt, du bist auch Promi-Pate?
Nee, ich bin kein Promi-Pate. Ich bin da praktisch nur in der Band von diesem Dein-Song-Ding. Aber dafür nehmen wir heute gar nicht auf. Ich wollte nur sagen, das ist das Studio, mit dem ich öfter zu tun habe. Der Promi-Pate ist dann tatsächlich jemand Bekanntes. Ah, okay. Also ein bekannter Sänger. Könnte jetzt sein, ich schreibe meinen Song und komme dann weiter und dann ist Johannes Oerding mein Pate oder irgendwer, whatever. Und da gibt es dann praktisch eine Finalshow, wo dann der Song fertig produziert mit dem Paten performt wird.
Ja, muss ich auch mal.
Ein ganz spannendes Ding.
Dann gibt es noch irgendwelche Pläne, die du jetzt in näherer Zukunft hast, die gerade anstehen? Oder läuft alles so weiter?
Also spezielle Pläne, in Anführungszeichen, würde ich jetzt nicht sagen. Es ist jetzt erstmal, sind wir mit Gregor auf Tour im Sommer, mit Gregor Meile. Und haben jetzt gerade die nächste Platte für Milo aufgenommen erstmal. Aber die wird dann wahrscheinlich nächstes Jahr rauskommen. Ja, und so ist dann erstmal ein bisschen spielen und ein bisschen hier und da im Studio. Und so die üblichen Sachen, die ich sonst so mache, bleiben erhalten.
Dann habe ich noch 2 letzte Fragen. Und zwar die eine Frage wäre die, du gibst ja auch Workshops manchmal an der Uni. Gibt es so, also machst du das überhaupt noch oder ist das schon veraltete Information?
Habe ich immer mal gemacht. Im Moment habe ich tatsächlich so einen Dozentenjob in Mainz an der Uni. Also bin da jetzt regelmäßig, sind jetzt keine Workshops mehr. Aber hin und wieder gebe ich auch mal Workshops. Jetzt kommt deine Frage.
So, jetzt hast du auch die erste Fleißkartenpunkt hast du jetzt auch erhalten. Ist nämlich sehr richtig, jetzt kommt, kommt meine Frage. Und zwar, hast du irgendwelche besonderen Tipps, Ratschläge für angehende Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen? Was aus deiner Sicht wichtig ist, was man beachten sollte?
Also ehrlich gesagt, komme ich immer wieder so ein bisschen auf das Ding zurück, dass ich denke, man muss sich den Spaß erhalten. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man es schafft, man muss sich halt, ein Flämmchen muss sich entzünden sozusagen, der Begeisterung. Und darüber kommt ja dann alles Weitere auch, wenn du dafür eine Begeisterung hast. Ne? Dann gehst du halt, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, auch durch vielleicht eine trockenere oder eine anspruchsvollere Zeit, weil du dich technisch weiterentwickeln willst und der Prozess einfach nicht so schnell ist wie bei anderen Sachen. Oder am Anfang, wenn du das Instrument erlernst, bumm, klatsch, geht halt dann schneller, als wenn du jetzt sagst, ich will irgendwie komplexeste Free-Jazz-Sachen spielen. Das heißt, ich glaube, letztendlich ist so ein bisschen entscheidend, sich den Spaß am Instrument und die Liebe dafür zu erhalten. Und ja, dann auch Wege zu beschreiten, die man dann irgendwie dafür als passend empfindet. Ne? Und ich glaube, dass das Miteinander musizieren ist sozusagen, wäre jetzt was, wo ich sage, da kann man darauf achten, dass man das nicht aus den Augen verliert, weil das ist ja letztendlich das, was man möchte. Ja, man will ja mit anderen Musik machen und es ist natürlich ein großer Vorteil, wenn man es auch schafft, das gemeinsam zu machen und nicht dann in seinen Kosmos, Ego, was auch immer es ist, so hart reinzugehen, dass man dann im Prinzip die anderen Sachen gar nicht mehr so wahrnehmen kann oder will oder weiß ich jetzt nicht, wie man es sagen soll, aber das wäre sowas, was ich als Tipp mitgeben will. Spaß haben und in der Gemeinschaft gerne an einem Strang ziehen und versuchen, das Ganze, was man jetzt gerade macht, so schön wie möglich hinzustellen.
Das klingt sehr gut. Ich finde, damit hast du dir auch auf jeden Fall den nächsten Fleißpunkt verdient. Das klingt wirklich sehr gut. Finde ich super. Gut, dann kommt jetzt noch die letzte Frage. Wer wird Europameister?
Oh. Ich habe ja das erste Problem, weil zwei Herzen in meiner Brust schlagen, das ist natürlich klar.
Aber ich meine, ihr seid ja quasi Europameister.
Sehr richtig. Ja.
Also Italien, ja, ne? Ja.
Also
jetzt bin ich gespannt. Hot Take oder kein Hot Take? Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt.
Also ich tue mir schwer, weil natürlich Frankreich immer sehr gut ist, muss man einfach sagen. Spanien ist für mich auch so ein spannendes Thema, finde ich, weil natürlich sehr viele Junge dabei sind. Also wenn die jetzt irgendwie es schaffen, da ein Kollektiv zu entwickeln, was praktisch wahnsinnig toll aufspielt, dann kann es auch in die Favoritenliste. Ich würde es mir natürlich fürs Sommermärchen wünschen, dass es Deutschland macht. Und lass es einfach mal so stehen. Komm, Deutschland wird Europameister. Scheiß drauf.
Okay. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, Mario, wenn ich jetzt nichts vergessen habe...
Das kann ich dir leider nicht beantworten.
Also, ich würde mich an dieser Stelle recht herzlich für das Interview bedanken. Das war wirklich sehr aufschlussreich, sehr nett und sehr interessant, was du zu erzählen hast.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Ich habe da ganz, ganz viel mitgenommen und freue mich, dich auch weiterhin im Fernsehen dann zu sehen.
Gerne.
Und dich auf Platten wahrscheinlich, ohne dass ich es weiß, auch zu hören.
Möglich ist es, ja, das stimmt.
Möglich ist es.
Ja, vielen Dank.
Ja, Mario, vielen Dank dir, genau. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, jetzt eine richtig geile Aufnahme. Viel Spaß im Studio.
Dank dir.
Und hoffe, wir sprechen und sehen uns.
Sehr gerne. wünsche dir alles Gute. Tausend Dank.
Danke.
Bis dann.
Bis dann.
Ciao. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.